SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Heute ist Ostermontag.
Kein Scherz, Wolfram Wessels.
Nö, Christine Werner. Aber manchmal habe ich den Eindruck, es wäre dauernd der 1. April.
Deshalb das Thema Kein Scherz auf dokublog.de diesen Monat.
Was Sie dazu hochgeladen haben, finden Sie auf Spur 1.
Spur 1.
Kein Scherz. Reck C ins Zehneck, Sir.
Auf der nächsten
Spur 2
blicken wir zurück auf die Berliner Hörspieltage und den Kölner Kongress zum Thema Erzählen in den Medien. Und blicken voraus
Spur 3
auf das Dokumentarfestival Docker 4 im Mai. Außerdem fragen wir
Spur 4
nach dem Radio in der digitalen Welt. Und zum Schluss
Spur 5
die Nachrichtenkritik.
Und dieses Stück hat Christian Klaus auf dokublog.de geladen. Gruft heißt es. Kein Scherz.
Spur 1. Dokublog.
Ehrenwort. Ohrenwert. Wert Nero.
Ruhe bitte. Ruhe bitte. Darf ich um etwas Ruhe bitten? Ich gebe Ihnen hiermit mein Ehrenwort.
Das ist doch komplett erlogen.
Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen hiermit, hier und an dieser Stelle versichern, niemand hat die Absicht, in dieser Stadt einen Flughafen zu bauen.
Nun ja, es gab schon andere Ehrenworte.
Chris Brandt hat diese Version auf dokublog.de gestellt.
Spur 2. Rückblick.
Hörspieltage. So Telegraphie. Lethargie-Epos. Selige Trophäe.
Die Festivalsaison hat begonnen, auch was Hörspiele betrifft. In Wien betrachtete der Horchposten 2 Arbeiten öffentlich-rechtlicher Sender und im Berliner Theaterdiscounter fand Ende März das 8. Hörspielfestival statt. Das ist das Festival der freien Szene. In der Jury und im Team saß Jochen Meißner, von Hause aus Hörspielkritiker. Fragen wir doch mal, wie es in diesem Jahr war.
Meißner?
Ja, guten Tag, hier ist Wolfram Wessels.
Ja, hallo.
Jochen Meißner, hatten die freien Hörspiele denn in diesem Jahr mehr zu bieten als die öffentlich-rechtlichen?
Oh, das ist natürlich eine Frage, die ein bisschen tricky ist, weil diese Differenz zwischen dem freien Hörspiel und dem öffentlich-rechtlichen Hörspiel gar nicht mehr so klar zu ziehen ist. Denn einige Stücke, die von freien Autoren produziert werden, laufen durchaus auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, manchmal vor, noch öfter, aber nach dem Festival.
Ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Sprungbrett, dieses Festival, um ins öffentlich-rechtliche dann zu kommen? Denn mit freien Hörspielen an sich verdient man ja kein Geld.
Das ist so, ja, ja. Es gibt viele Enthusiasten draußen im Lande, die ihre Sachen machen und dann froh sind, wenn sie so eine Plattform haben wie das Berliner Hörspielfestival, um ihre Sachen mal vorzuspielen. Und es ist tatsächlich so, dass auch immer wieder ein paar Dramaturgen der öffentlich-rechtlichen Häuser da sind und sich anhören, was es denn da so zu hören gibt, was es Neues gibt und das dann auch ab und zu ins Programm nehmen.
Gab es denn was zu entdecken in diesem Jahr? Was waren denn die Preisträger?
Also das Berliner Hörspielfestival ist ja, auch wenn das Hörspiel im Titel hat, für alle Gattungen offen. Wir gruppieren nur nach Längen. Also wir haben Kategorien in der Länge bis 1 Minute, bis 5 Minuten, bis 20 Minuten, bis 60 Minuten. Darunter können eingereicht werden Hörspiele, Klangkunstwerke und Features, also die drei großen Gattungen. Es ist so, dass durchaus dokumentarische Stücke beim Publikum wie auch in der Fachjury auf große Gegenliebe gestoßen sind. Also wir hatten ein Stück von der Autorin Annette Scheldt aus Hamburg, das heißt Traumfrau gesucht. Und es besteht eigentlich nur aus einem Interview mit einem Mann, der sich gern eine einbeinige Frau wünscht. Und das ist ein sehr, sehr intimes Porträt dieses Mannes. Es ist nur ein 5-Minuten-Stück, bei dem die Autorin aber bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nicht auf große Gegenliebe gestoßen ist. Das Argument war so Inklusion, aber so nicht. Also das Begehren mit Behinderung, wie dieses ganze Projekt heißen sollte, stieß bei den Redakteuren nicht auf große Gegenliebe, beim Publikum aber schon. Die waren sehr interessiert daran und wollten gerne mehr davon hören. Und vielleicht klappt es ja dann auch damit.
Kann man sagen, dass die Grenzen zwischen Hörspiel und Feature in der freien Szene ein bisschen verschwimmen?
Das ist ja nicht nur in der freien Szene so, das war ja auch so ein großer Trend des Dokumentarischen im klassischen Hörspiel, im öffentlich-rechtlich produzierten Hörspiel. Ich glaube, dieser Trend flaut inzwischen wieder etwas ab, es sei denn, man findet einen anderen Zugang dazu.
Man erhofft sich ja immer so neue Impulse, gerade von der freien Hörspielszene. Woher kommen denn so neue innovative Impulse? Von den Hochschulen?
Ja, auch. Es gibt immer auch eine Gruppe von Autoren, die aus Weimar vom Lehrstuhl für experimentelles Radio kommen. Wir hatten dies hier auch wieder einige Einreichungen aus Österreich. Da gibt es einen ähnlichen Studiengang in St. Pölten. Gießen und Hildesheim, also da gibt es schon so ein paar Hotspots, wo neue Sachen ausprobiert werden. Aber man soll sich da nicht falschen Illusionen hingeben. Das öffentlich-rechtliche Radio ist ja nicht so verschlossen und es ist auch nicht so teuer zu produzieren, als dass da auch nicht selber neue Impulse generiert werden könnten.
Und vielen Dank, Jochen Meißner.
Ja, vielen Dank.
Hörspielkritiker, Juror und Mitveranstalter des 8. Berliner Hörspielfestivals. Das wollen wir nicht unterschlagen.
Spur 1. Dokublock.
Alternative Fakten. Alf kennt Varietät. Fäkalientat nervt.
Kein Scherz. Fake News, das Millionenspiel. Nach der Sendung gab es Zuschauerreaktionen, die man heute als Shitstorm bezeichnen würde. Als einer der damaligen Leserbriefschreiber erinnere ich mich an das Medienereignis.
Das schrieb Günter Platzdatsch zu seinem Feature, das er auf dokublog.de geladen hat. Sein Leserbrief an die Lippische Landeszeitung kommt darin auch vor.
Wikipedia. Das Millionenspiel ist ein Fernsehfilm aus dem Jahre 1970. Darin geht es um eine Fernsehshow, in der ein Kandidat eine Woche lang vor Auftragskillern flüchten muss. Die Bevölkerung ist dabei ausdrücklich dazu aufgerufen, ihm entweder zu helfen oder ihn auffliegen zu lassen. Die auf Authentizität getrimmte Show mit gestellten und geschickt eingestreuten Dokus sah so echt aus, dass manche Fernsehzuschauer bei der Erstausstrahlung am 18. Oktober 1970 in der ARD dachten, sie sehen eine reale Menschenjagd.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Und herzlich willkommen zur 15. Folge des Millionenspiels.
Ich möchte allen denen zu Hause sagen, die gesagt haben, 1 Million ist viel Geld, da mache ich mit. Sie merken, es ist nicht einfach. Bewaffnete Gangster immer im Nacken haben. Ich glaube, ein allzu gutes Gefühl. Frau Scheinfurt, ich sagte eben, Sie haben 5 Rauchbomben gestiftet.
Sagen Sie, was denken Sie von diesem Spiel?
Sehr modern, finde ich das. Ganz prima, ausgezeichnet.
Da ist ziemlich hart, aber was soll man machen?
Spur 3. Nachgedacht.
Alle Welt redet von Digitalisierung und dass sich fast alles im Internet abspielt, auch das Radio. Wie kann es sich in dem neuen Medienumfeld behaupten? Vor 3 Jahren bereits hat Uwe Hasebrink für dokublog.de dazu einen Kurzessay verfasst, der nichts von seiner Aktualität verloren hat.
Uwe Hasebrink ist Professor für empirische Kommunikationswissenschaft und Direktor am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung der Universität Hamburg.
Jeden Tag lesen wir über Innovationen in der digitalen Kommunikation. Google, Facebook, Twitter und YouTube bestimmen die Schlagzeilen. Und es hat den Anschein, als würde sich die Art, wie wir kommunizieren, wie wir uns informieren und unterhalten, laufend grundlegend verändern. Was hat das mit dem Radio zu tun? Hat das Radio einen Platz in der sich abzeichnenden digitalen Welt des permanenten Online-Seins und des individuellen Abrufs von Medieninhalten aller Art zu genau dem Zeitpunkt, den wir selbst bestimmen? Was ein Medium ausmacht, welche gesellschaftlichen und kulturellen Funktionen es erfüllen kann, zeigt sich vor allem in dem Gebrauch, den die Menschen von ihm machen, also in den Erwartungen, die sie ihm entgegenbringen, in der Art und Weise, wie sie es in ihren Alltag einbetten und in den Erfahrungen, die sich aus dem Umgang mit ihm ergeben. Fragen wir uns also, wie das Radio genutzt wird. Das Medium ist weiterhin fester Bestandteil unseres Alltags. An jedem Tag erreicht es durchschnittlich 3/4 der Bevölkerung. Mehr als 3 Stunden pro Tag hören die Menschen in Deutschland durchschnittlich Radio. Manchmal ist auch etwas abschätzig klingend vom Nebenbei-Medium die Rede. Bereits in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, als das Radio noch in den Kinderschuhen steckte, hat der Kulturwissenschaftler Rudolf Arnheim weitsichtig gesagt, der Rundfunk ist Dauergast Und mit einem solchen macht man bekanntlich keine Umstände. Das Leben geht weiter, als wäre er gar nicht da. Die Rezeptur aus Nachrichten, Service und Musik charakterisiert die Hauptfunktion des Radios. Es soll, durch die Musik, eine stimmungsbezogene Grundierung des Alltags und gleichzeitig, durch die Nachrichten mit Wetter- und Verkehrshinweisen, einen Anschluss an die Welt liefern und damit als eine Art Frühwarnsystem in der Beobachtung der Welt dienen. An dieser Stelle ist aber noch von einer anderen Form des Radiohörens zu sprechen, das der bisher beschriebenen Begleitfunktion diametral entgegensteht. Radio kann auch zum Zuhören und für besondere Hörerlebnisse genutzt werden, deren Intensität die Möglichkeiten des audiovisuellen Fernsehens etwa durchaus übertreffen kann. Dies mögen besondere Musikprogramme zum Hinhören oder aber Hörspiele, Lesungen, Diskussionssendungen oder Features sein. In quantitativer Hinsicht sind diese Hörsituationen, wie im Übrigen auch die Programme, die diese ermöglichen, deutlich seltener. Daher führen sie in der öffentlichen Diskussion meist eine Art Schattendasein. Sie erklären aber mit, dass es viele Menschen gibt, die sich dem Medium auf eine besondere Weise emotional verbunden fühlen, eben weil sie sich an solche intensiven Hörerlebnisse erinnern. Kann das Radio nun davon ausgehen, die beschriebenen Funktionen auch künftig zu bedienen? Gibt es nicht mittlerweile viel interessantere mediale Alternativen, die das Medium überflüssig machen? Bisher war die Verständigung darüber, was Radionutzung ist, noch vergleichsweise einfach. Denn wir konnten uns an zwei Kriterien orientieren. Erstens war die Tätigkeit mit einem Kontakt mit einem Radiogerät verbunden. Zweitens bezog sich die Nutzung auf ein öffentlich verbreitetes lineares, also vom Anbieter in einer bestimmten zeitlichen Abfolge angeordnetes Programm. Diese Geräte- und programmbezogene Definition von Radionutzung hat ausgedient. Wann immer neue Audiodienste auf den Markt kommen, werden die besonderen Vorteile gegenüber dem Radio herausgestellt, etwa, dass die Hörerinnen und Hörer nicht mehr von vorgegebenen Programmstrukturen abhängig sind oder dass sie jederzeit genau das hören können, was sie wollen. Diese Optionen stellen ohne Zweifel wichtige Errungenschaften dar, die neue Optionen für die Nutzung von Audioangeboten eröffnen. Diese Neuerungen stellen aber nicht unbedingt Vorteile gegenüber dem Radio dar, sie können auch als Nachteile angesehen werden, denn es ist ja gerade die Leistung des Radios, dass es den Alltag strukturiert und ein Angebot verfügbar macht, das der Synchronisierung mit der Gesellschaft dienen kann. Gerade das Bewusstsein, gleichzeitig mit anderen ein bestimmtes Programm zu hören, ermöglicht es, sich als Teil einer Öffentlichkeit zu fühlen.
Spur 2. Rückblick.
Erzählen. Zahnlehre. Ehre Lanze.
Für den 10. März hatten Deutschlandfunk und die Kunsthochschule für Medien in Köln zu einem zweitägigen Kongress geladen. Thema: Erzählen in den Medien. Es gab natürlich am Abend Live-Events, aber vor allem jede Menge Vorträge und Diskussionen. Die Referenten kamen aus aller Welt. Die Themen waren American Storytelling, Story First, Digital Stories und so weiter. Christine Werner, du warst dabei. Was war denn der rote Faden an den beiden Tagen?
Also es ging vor allem um dokumentarische Formen und speziell um die sogenannte Neuerfindung des dokumentarischen Radios in den USA. Das Zauberwort, du hast es jetzt schon genannt, das heißt eben dort Storytelling und das wird in dem Sinne nicht berichtet, sondern es wird in allem eine Geschichte erzählt und die Geschichte gesucht und der Reporter ist eben auch ein Erzähler, geht los und bringt sich dann auch mit seinen Gefühlen und mit seinen Gedanken ein und alles folgt einer Dramaturgie. Und es wurden dann eben die bekannten Beispiele aus den USA genannt, Radiosendungen wie This American Life oder Radio Lab und eben auch Podcasts und eben immer wieder besonders Serial, in dem die Journalistin Sarah König einem realen Mordfall nachrecherchiert hat.
War denn auch Leute da von This American Life oder Serial?
Ja, es war jemand da von 99% Invisible, was eben auch ein Podcast ist. Und da können wir vielleicht einfach auch mal kurz hören. Das war Avery Trufelman, die da war und die hat ein bisschen was erzählt, auch wie aufwendig diese Sachen gemacht werden.
I want to ask you guys, how long you think it takes.
Also sie hat das Publikum da gefragt, was man denkt, wie lange sie an so einer Episode oder an so einer Serie arbeiten. Und es kam eben raus, beziehungsweise sie hat erzählt, dass sie an 5 Episoden über ein Jahr arbeiten und 6 Monate lang 5 Leute komplett beschäftigt sind dafür. Die haben auch eigene Komponisten, die sich dann mit der Musik beschäftigen und so weiter. Und also es ist ein tierischer Aufwand. Das macht man nicht mal gerade eben so am Küchentisch. Und genau. Ja.
Eigentlich finde ich, ist Storytelling ja für mich ein ziemlich alter Hut. den wir an sich im Radio gedacht haben. Wir haben das überwunden, Geschichten erzählen, literarische Formen. Lange Zeit hat man ja gedacht, also das Heil liegt in dem Radiophonen, in dem Achten auf die Töne, auf die Sounds und nicht so sehr, dass da ein Geschichtenerzähler sich lange ausbreitet. Kam denn von dieser Seite aus Kritik an dem ganzen Storytelling-Konzept oder wurde das allgemein gefeiert?
Na, es gab vereinzelt erstmal Kritik, also zum Beispiel auch nach dem Vortrag des Dänen Tim Hinmann, der auch Podcasts macht, kam mal kurz die Frage auf, ob auch dieses, dass da immer ein Reporter ist, der dann auch sich selbstständig einbringt und sagt, ich bin jetzt da und da und mir geht's jetzt so und so und seinen ganzen Rechercheweg auch immer offenlegt, ob das nicht vielleicht irgendwann nervt. Es gab dann später noch einen Vortrag von Ingo Kottkamp vom Deutschlandradio Kultur und der hat dann schon auch nochmal die Frage aufgeworfen, warum suchen im Moment alle nach der Story? Und er hat gesagt, also es ist schon gerechtfertigt zu sagen, man kann die ja suchen und man kann sich auch Plots und dramaturgische Verläufe schon auch aneignen, aber dann müsste man in der Lage sein, die mal schnell alle wieder vergessen zu können, in die Schublade zu packen und dann für jedes Thema zu gucken, wie kann ich das am besten rüberbringen. Also sei es jetzt eben mit einer Geschichte oder vielleicht auch in einer Mischform oder eben rein akustisch und da den Schwerpunkt drauf zu legen.
Okay, dann fahren wir fort in der Erzählung von Mehrspur Radio Reflektiert.
Spur 1, Doku-Blog.
Leugne, Lügen. Leugne, Lügen.
Sind Lügen Scherze oder kein Scherz? Manches Gewerbe spielt damit und lebt davon, wie der O-Ton von Dieter Jant belegt.
Eine Prostituierte schildert, wie sie einem Freier Begeisterung vorgaukelt. Währenddessen ruft ein anderer, potenzieller Freier an, dem sie wiederum etwas vorgaukelt. Und dann lügt auch noch der Journalist.
Ich hatte vor kurzer Zeit einen Gast, also ich denke mir schlicht und ergreifend unerfahren. Er hampelte da rum und hampelte da rum und, oh, bin ich jetzt drin? Ja, du bist drin. Er war nicht drin, aber es war also auch schon alles recht lange zugange. Hallo, schönen guten Tag. Ja, gerne, Wuppertal-Barmen. Die Sandra. Und die Sandra. 1,65 groß, Konfektion 38, große Oberweite, langes dunkles Haar. 29. Ja, bis dann, tschüss. Das war zum Beispiel eine ganz konkrete Lüge.
Ja, der Tagklasse, wieso?
Ich bin keine 29, ich bin 46. Das ist eine ganz konkrete Lüge. Also das Alter ist eigentlich immer eine konkrete Lüge. Es ist immer. Es gibt ganz junge Mädchen, wenn die sagen, sie sind 18, sind sie 18. Aber die bleiben dann auch die nächsten 10 Jahre 18 und werden dann 19.
Und du bleibst?
Ja, ich denke, ich werde jetzt so übernächstes Jahr mal 30.
Ja.
Das mit dem wirklichen Alter brauchst du jetzt wirklich nicht reinsetzen, weil...
Nee.
Das darfst du rausschneiden.
Ja, mach ich. Nee,
das ist so.
Ja. 29, das war gut. Jetzt waren wir mit dem, der war hibbelig, der hat hin und her gemacht.
Ja, genau. Und meinte dann, ja, bin ich drin? Ja, du bist drin. Ja, das ist unheimlich gut. Ja, das machst du ganz toll. Der war aber irgendwo, ich weiß nicht wo, aber weit weg von dem, wo er hin wollte.
Spur 4, Ausblick.
Dokumentarfest. Kunst oft Edamer, Edamer oft Stunk. Funkte Modestar.
Es ist zwar noch etwas hin, vom 24. bis 28. Mai über Christi Himmelfahrt findet zum 4. Mal in Karlsruhe das Dokumentarfestival Docker statt, das Dokumentarfilme, Hördokumentationen und dokumentarische Installationen präsentiert. Wie im letzten Jahr gibt es wieder einen Kurzdoku-Wettbewerb in Zusammenarbeit mit dokublog.de. Die Einreichungen stehen auf der Seite, eine Jury tagt nächste Woche und kürt die Sieger. Die Auswahlkommission hat bereits getagt und 11 lange Filme, 5 Hördokumentationen und 2 Installationen aus den über 200 Einreichungen nominiert. Da musste viel ausgesiebt werden und darüber möchte ich jetzt mit dem Festivalleiter Nils Menrath austauschen. Wir saßen beide in der Auswahlkommission.
Nils Menrath.
Hallo Nils, ich fand ja, dass es im vergangenen Jahr viele Flüchtlingsgeschichten gab und Arbeit mit Found-Footage-Material, das die Autoren nicht selbst aufgenommen, sondern irgendwo gefunden haben. Das schien mir so ein bisschen ein Trend zu sein im letzten Jahr. Gab es denn in diesem Jahr auch so irgendwas?
Ja, einen wirklichen Trend konnten wir nicht feststellen, aber wir haben eine große Vielfalt an verschiedenen Themen dieses Mal im Programm. Und die sind auf jeden Fall aktuell. Zum Beispiel geht es an die US-mexikanische Grenze nach Arizona, wo wir uns das Grenzgebiet zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten anschauen. Die Mauer, die Trump bauen möchte, wie sieht es da eigentlich wirklich aus? LGBT, also lesbisch, schwul, transgender ist ein Thema, wo wir viele Arbeiten eingereicht bekommen haben. Hier haben wir eine sehr persönliche Geschichte. Remco, der Transmann, wo einer Geschlechtsumwandlung in Teilen zumindest gefolgt wird. Und wir befassen uns auch mit der Bundestagswahl in zwei Arbeiten. Zum einen die Installation von Mark Lee und ein Film. Und Islam/IS sind Themen, die in zwei Arbeiten vertreten sind.
Was mir aufgefallen ist, dass viele von den Geschichten einen persönlichen Zugang gewählt haben. Die Autoren sich auch selber mitthematisieren, Storytelling auch im Film wie bei den Hördokumentationen. Ich war mir manchmal nicht ganz sicher, ob das so ein Trend ist oder eine Entwicklung, dass die Leute das jetzt bevorzugen.
Ja, auf jeden Fall sind die Geschichten natürlich sehr packend oder ziehen einen natürlich sehr stark in den Bann, wenn persönliche Geschichten erzählt werden. Mhm. Wir haben ja Transgender-Geschichte, von der ich vorher erzählt habe, wo die Autorin sich mit ihrer Protagonistin auch auseinandersetzt.
Mhm. Wobei ich eher so dann dachte an so Geschichten wie der Film Offshore, wo der Autor nicht nur die Geschichte eines Whistleblowers erzählt, sondern seine eigene Geschichte gleich damit rein verwebt noch, die so parallel ist. Also dieses sich selber in der Geschichte, wo man denkt, da wäre eigentlich gar nicht nötig, dass er sich selber reinbringt.
Ja, bei Offshore ist es natürlich spannend, weil dadurch ein ganz neuer Kontext entsteht, weil der Filmemacher eben auch aus der gleichen Zeit kommt und eben seinen Lebensweg in Beziehung zum Lebensweg des Protagonisten setzt. Er schlägt hier eine klassisch linke Karriere, wenn man das so sagen kann, ein und der Protagonist Rudolf Elmer wird ein Top-Banker. Ja, das sind natürlich zwei Positionen, die gegensätzlicher nicht sein können. Und heute sprechen sie im Film über ihre Ziele, mhm, Motivation. Wobei man sagen muss, dass Rudolf Elmer ja das Lager auch gewechselt hat, sonst würden sie vielleicht
nicht miteinander reden. Ja. Ja, also wir haben sehr viel diskutiert bei der Auswahl, weil es waren doch sehr Themen, die einen bewegt haben. Auch die Macharten waren sehr interessant. Verspricht das auch lebhafte Gespräche bei den Aufführungen? Freut das einen Festivalleiter, wenn viel diskutiert wird?
Ja, es freut einen auf jeden Fall, wenn viel gesprochen wird über die Filme, die Gespräche nach den Arbeiten für Dokumentation, Installation und Film sind ja zentraler Bestandteil und das möchten wir als Festival ja auch anregen und bei diesen Themen gibt es immer viel Gesprächsbedarf und beim Dokumentarischen will man ja auch nicht immer mit einem schwereren, manchmal leichteren Thema nach Hause gehen, sondern will eigentlich noch mehr Wissen drüber reden, eine Meinung vielleicht auch dem Autor an den Kopf werfen, ihm widersprechen.
Es wird eine spannende Geschichte. Also, Save the Date, 24. bis 28. Mai in der Kinemathek in Karlsruhe, Docker 4, das Dokumentarfestival. Vielen Dank, Nils.
Danke, bis dann. Tschüss.
Bis dann, tschüss.
Spur 5. Nachrichtenkritik.
Nachrichtenkritik. Hat nicht ihren Kick? Schick in Herrentaktik.
Im März jährte sich der Absturz der Germanwings-Maschine in den Alpen zum zweiten Mal. Der Co-Pilot Andreas Lubitz soll, nachdem der Pilot das Cockpit verlassen hatte, die Tür verriegelt und mit einem kontrollierten Sinkflug die Maschine zum Absturz gebracht haben. Grund: er sei depressiv gewesen und krankgeschrieben. Ausgerechnet zum Jahrestag gab nun der Vater des Co-Piloten eine Pressekonferenz und präsentierte ein neues Gutachten, das Zweifel an der ersten Rekonstruktion der Ereignisse weckte. Damit drang der Vater aber nicht durch.
Ulrich Teusch hat sich dazu einmal die Berichterstattung im ZDF angesehen.
Aktenzeichen 10 UJS 906. Die Sache abgeschlossen, zumindest aus Sicht der deutschen Ermittler,
sagt Christian Sievers im Heute-Journal.
Der Co-Pilot hat 149 nichtsahnende Passagiere und Besatzungskollegen und sich selbst absichtlich in den Tod gesteuert.
Das ist der Stand der Dinge, zumindest bis zum 24. März.
Ich möchte hervorheben, dass wir unseren Sohn in den 6 Jahren vor dem Absturz als lebensbejahenden, verantwortungsvollen und engagierten Menschen erlebt haben.
Der Vater von Andreas Lubitz hat nach Berlin zur Pressekonferenz geladen.
Unser Sohn war zum Zeitpunkt des Absturzes nicht depressiv.
Dass der Vater sich exakt 2 Jahre nach dem Absturz mit Zweifeln an der Schuld seines Sohnes öffentlich zu Wort meldet, löst ein verheerendes Medienecho aus. Warum nur kann und will dieser Mann die für alle anderen so offenkundige Wahrheit nicht akzeptieren?
Und jetzt das Heute-Journal.
Der Co-Pilot hat 149 nichtsahnende Passagiere und Besatzungskollegen und sich selbst absichtlich in den Tod gesteuert.
Den Hauptteil der Pressekonferenz bestreitet der Journalist und Luftfahrtexperte Van Beveren. Er hat ein umfangreiches Gutachten verfasst, das viele Ermittlungsergebnisse in Frage stellt. Je länger die Veranstaltung dauert, weiß die Welt, tags darauf zu berichten, desto öfter sieht man Kopfschütteln, fragende Blicke, ungläubiges Staunen. Nur wenige Zeitungen, Süddeutsche, Taz etwa, informieren sachlich. Keine, auch nur annähernd vollständig.
Guten Abend, Herr Späth. Es gibt offizielle Berichte und Untersuchungsergebnisse, deren einhelliges Fazit ist, der Co-Pilot ist schuld. Haben Sie heute irgendetwas Neues gehört, was Sie daran zweifeln lässt?
Im Heute-Journal ist Andreas Späth zum Interview geladen, wie Van Beveren ein ausgewiesener Experte.
Nein. Ich habe viele Details gehört, die ich noch nicht kannte. Ich habe auch gelernt, dass es wirklich noch mehr Ungereimtheiten gibt in den Untersuchungsberichten, als ich bisher selbst mir bewusst war. Aber unterm Strich kann ich sagen, das erschüttert auch meinen Glauben an die Haupttheorie erstmal nicht.
Erstmal nicht, sagt Späth. Eigentlich eine Steilvorlage für Christian Sievers.
Welche Details wären es denn, die es dann doch nochmal wert wären, gecheckt zu werden?
Geht es hier wirklich nur darum, Details zu checken? Hat Späth nicht gerade faktisch für die Wiederaufnahme der Ermittlungen plädiert? Der Moderator bekommt eine zweite Chance.
Es gibt wirklich viele Details, die in diesen Berichten der Behörden nicht rund sind, die nicht stimmig sind, teilweise sogar falsch sind. Heute wurden in dem Gutachten, das heute vorgestellt wurde in Berlin, einige Dinge aufgezählt, die so bisher auch nicht bekannt waren.
Die starken Luftturbulenzen als mögliche Gründe für den Sinkflug etwa. Oder die Cockpittür, mit der es schon Tage vor dem Absturz Probleme gab. Sie ließ sich von außen nicht öffnen.
Das ist aber alles zusammengenommen nichts, was das Gesamtbild erschüttern würde. Also das ergibt zusammengenommen keine neue, andere schlüssige Erklärung, warum dieser German Wings Airbus abgestürzt ist, oder?
Am besten nichts Neues, könnte man auch sagen.
Und wie sollte es jetzt weitergehen aus Ihrer Sicht?
Ja, auch für solche Fragen werden ZDF-Moderatoren bezahlt. Derweil nimmt Andreas Späth einen dritten Anlauf.
Tatsache ist, dass bis heute wirklich sehr viele Detailfragen unzureichend oder in sich widersprüchlich nur aufgeklärt wurden. Deswegen wurde heute, und ich finde auch völlig zu Recht, dazu aufgefordert, dass die Behörden hier diesen neuen Widersprüchen, die jetzt noch mal massiv aufgedeckt wurden, nachgehen und hier zufriedenstellende Antworten liefern.
Und Sievers, wacht er jetzt endlich auf?
Also mehr belegen, mehr erklären, am Gesamtbild, am Gesamtergebnis ändert das aber nichts, sagt der Luftfahrtjournalist Andreas Späth. Herr Späth, herzlichen Dank.
Danke auch an Christian Sievers. Mit dem zweiten schläft man besser.
Und das war Mehrspurradio reflektiert im April. Beteiligt waren Chris Brandt, Christian Klaus, Uwe Hasebrink, Dieter Jandt, John Krohl, Nils Menrath, Jochen Meissner, Günter Platzdatsch, Christine Werner und Wolfram Wessels. Auf dokublog.de finden Sie alle Beiträge und Gespräche in voller Länge, auch die Einreichungen zum Kurzdoku-Wettbewerb. Das Siegerstück hören Sie dann beim Dokumentarfestival Docker Ende Mai in Karlsruhe und hier in der nächsten Mehrspurausgabe. Thema dann ist Böse, Böse. Was haben Sie Böses erlebt? Kennen Sie jemanden, der böse ist? Was ist das Böse für Sie? Laden Sie O-Töne und Feature dazu auf dokublog.de und landen damit in dieser Sendung. dokublog.de.
Danke.
Dankeschön, Eberhard Schneider. Meine Damen und Herren, das zweifellos für Sie zu Hause und für Sie hier im Saal in Osnabrück der größte Augenblick, auf den wir 7 Tage lang gewartet haben. In den nächsten Augenblicken müsste Lotz hier auftauchen, müsste er am Ende der Todesschlange auftauchen, meine Damen und Herren. Die 1 Million Mark ist für ihn in greifbare Nähe gerückt, aber hier sind noch ganz genau, das möchte ich Ihnen sagen, die geschrieben haben und gefragt haben, wie lang ist die Todesspirale wirklich? 28 Meter und 40 Zentimeter mit 3 Einschussmöglichkeiten, meine Damen und Herren. Beginnen wir hier bei der letzten Einschussmöglichkeit, die orangefarbene, zweifellos die größte, durch die er zum Schluss hier rauskommt auf die Bühne.